Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Mittwoch, der 6. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen: Berner Proteste gegen Atomkraft, Protestcamp und Kundgebung. Schweizer Appell an Mexiko, Menschenrechtslage muss verbessert werden. Und 20 Jahre Ostzusammenarbeit, die Schweiz und die Demokratisierung des Ostblocks. Amik Chayn Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Laut der Betreiberin TEPCO fließe kein stark radioaktives verseuchtes Wasser mehr ins Meer beim Lediten-Kernkraftwerk von Fukushima. Mit Hilfe von Flüssiggas wurde ein Leck in einer Leitung vom beschädigten Reaktor 2 gedichtet. Seit dem Wochenende war verseuchtes Wasser ins Meer gelangt. Im Meerwasser wurde seither ein Gehalt von radioaktivem Jod gemessen, der den gesetzlichen Grenzwert um das 4000-fache übersteigt. Nach wie vor fließt leicht verstrahltes Wasser ins Meer. Laut mehreren Medienberichten leitet die AKW-Betreiberin TEPCO dieses Wasser absichtlich ins Meer, um Platz für stark verseuchtes Wasser zu schaffen. Experten befürchten allerdings, dass schon leicht radioaktive Strahlung gefährlich für den Fischbestand und andere Meereslebewesen sei. Fischfang ist im Moment in einem Umkreis von 20 Kilometern um das havarierte Kernkraftwerk von Fukushima verboten. Indien hat heute als erstes Land sämtliche Lebensmittelimporte von Japan untersagt. Mehrere Länder verzichten schon auf Importe von Produkten aus der Katastrophenregion Japans. Wie die Kernkraftkatastrophe von Fukushima die Berner Jugendlichen bewegt, hören Sie später in der Sendung. Nach neuesten Meldungen weigert sich der abgewählte ivorische Präsident Laurent Gbagbo nach wie vor zurückzutreten. Gestern noch gab es einen Hoffnungsschimmer für die Elfenbeinküste. Gbagbo, der sich in einem Bunker in der Hauptstadt Abidjan verschanzt hat, verhandle über seinen Rücktritt. Nun meldete er sich wie einen französischen Sender zu Wort und dementierte, dass er den Wahlsieg seines Kontrahenten Alassane Ouattara anerkenne. Seit Monaten nimmt die Gewalt in der Elfenbeinküste zu, nachdem bei Wahlen der amtierende Präsident Gbagbo abgewählt wurde, aber die Resultate nicht anerkannte. Inzwischen haben die Anhänger des gewählten Präsidenten Ouattara fast das ganze Land unter ihre Kontrolle gebracht. Sie werden auch von der internationalen Gemeinschaft unterstützt. Die Afrikanische Union und die EU stellen sich jetzt schon auf einen baldigen Machtwechsel ein. Viele Gbagbo-Milizionäre haben in den letzten Tagen ihre Waffen abgegeben und sind desertiert. Der Staudamm von Belo Monte in Brasilien soll nicht gebaut werden. Nun fordert das auch die Interamerikanische Konferenz für Menschenrechte der Organisation der Amerikanischen Staaten, OAS. Das gibt den Gegnern des riesigen Staudammprojekts starken Auftrieb, wurde ihr Anliegen doch noch vor wenigen Wochen als aussichtslos angeschaut. Die wirtschaftlichen Interessen haben offenbar sogar die brasilianische Bundesanwaltschaft beeinflusst. Nun aber muss die brasilianische Regierung auf die OAS-Forderung reagieren. Wie wir auch schon im Rabe Info berichtet haben, wehren sich indigene Gemeinschaften gegen das Staudammprojekt. Der Staudamm im Nordosten Brasiliens würde zu Zwangsumsiedlungen und irreversiblen Umweltschäden führen, beanstanden die Kritiker. Ihre Anliegen und Rechte wurden aber bisher von der brasilianischen Justiz missachtet. Brasilianische und internationale Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sind deshalb sehr erfreut über die Forderung der OAS. Google Street View ist offenbar seit heute Morgen für die Schweiz nicht mehr verfügbar. Ob das mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil zusammenhängt, konnte bis jetzt noch nicht bestätigt werden. Auch in anderen Ländern funktioniert Street View im Moment nicht. Das betrifft aber nur die Webversion des Google-Angebots. Auf Smartphones hingegen funktioniert es noch, auch in der Schweiz. Das Bundesverwaltungsgericht ist einer Klage des eidgenössischen Datenschützers gefolgt und hat bestimmt, dass Google gewisse Forderungen erfüllen muss. So müssen Gesichter und Autokennzeichen unkenntlich gemacht werden, sonst droht die gerichtlich angeordnete Abschaltung des Dienstes. Begründet wird das Urteil mit der Persönlichkeitsverletzung von ungefragt fotografierten Menschen. Google Street View ist ein Zusatzdienst von Google Maps. Gewisse Ausschnitte von Karten können so dreidimensional und in einer 360-Grad-Panorama-Ansicht betrachtet werden. Aufgenommen werden die Bilder von Google-Autos, die mit Kameras durch Ortschaften fahren. Google hat sich selber nur sehr knapp zum Urteil geäußert. Laut Berichten in verschiedenen Tageszeitungen verweist die PR-Agentur von Google Schweiz auf verschiedene bürgerliche Politiker, die zum Thema im Sinne des Internetunternehmens Stellung nehmen. Bevor wir zu den Hintergrundberichten kommen, noch die Wetterprognosen. Es bleibt sonnig und warm. Tagsüber kann eine leichte Bise wehen. Die Temperaturen steigen bis auf 20 Grad. Auch morgen Donnerstag wird es sonnig und wieder sommerlich warm bei Temperaturen von bis zu 24 Grad. Am Freitag nehmen die Temperaturen leicht ab, das Thermometer zeigt noch 19 Grad, ansonsten bleibt es sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Auch das Wochenende verspricht wieder viel Sonne und Temperaturen um die 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In Bern regt sich Widerstand gegen die Atomkraft. Seit 3 Wochen versammeln sich jeden Dienstag ein paar hundert Leute auf dem Berner Viktoriaplatz gegenüber dem Hauptsitz der BKW, der Betreiberin des AKW Mühlebergs. Mit Picknicks protestieren sie gegen das Berner Atomkraftwerk. Seit gestern nun haben sie die Proteste ausgeweitet zu einem Anti-Atom-Camp. In 7 Zelten haben letzte Nacht etwa 1 Dutzend Leute dort übernachtet. Michael Spahr hat den Anti-AKW-Aktivisten David Böhner beim Frühstück auf dem Viktoriaplatz getroffen und ihn gefragt, was die BKW machen muss, damit die Protestierenden ihre Zelte wieder abbrechen.
Die Forderung ist ganz klar. Es gibt eigentlich eine Forderung. Mühleberg soll stillgelegt werden, sofort. Und bis das soweit ist, bleiben wir hier.
Und wenn die BKW jetzt ein Zugeständnis so macht, dass sie sagt, dass sie in Zukunft, dass sie das AKW, sagen wir mal, in 10 Jahren stilllegen würde, würde das ihnen reichen? Oder muss es sofort stillgelegt werden?
Also ich denke, 10 Jahre ist unverantwortlich. Eigentlich ist jeder weitere Tag unverantwortlich, diesen Schrottreaktor am Netz zu behalten. Es ist ja der gleiche Typ wie in Fukushima. Es könnte jeden Tag könnte sowas passieren hier.
Im Moment ist es super Wetter, also ideal zum Campieren. Aber stellen Sie sich darauf ein, dass Sie die nächsten paar Jahre hier campieren werden?
Ja, Jahre hoffen wir nicht. Wir gehen davon aus oder wir wünschen uns, dass jetzt die Leute aktiv werden. Eben, es gibt diese Demonstration heute von Jugendlichen, es gibt dieses Protestcamp und je mehr Leute sich bewegen und sagen, es reicht jetzt tatsächlich, wir wollen dieses Risiko nicht eingehen, desto schneller geht es. Und ja, wir sind uns am Einrichten, wir müssen jetzt heute schauen, dass wir eine Küche organisieren können, dass wir ein Mobitoy organisieren können, dass wir noch mehr Zelte, auch größere Zelte haben, eben, dass wir bereit sind, auch wenn es mal regnerisch sein sollte.
Sagt David Böhner vom Anti-Atom-Camp auf dem Berner Viktoriaplatz. In Bern wird heute nicht nur mit einem Camp gegen Atomkraft protestiert, sondern auch mit einer Kundgebung. Organisiert haben diese Kundgebung 6 Jugendliche aus Bern-Bethlehem. Ich wollte von einer Mitorganisatorin wissen, was sie dazu bewegt hat.
Wir haben ja die Neuigkeiten von Japan mitbekommen und dachten, es ist eine Veränderung, die der Welt zugestoßen ist und man sollte aus Veränderungen lernen und etwas besser daraus machen. Und darum haben wir gedacht, ja, wie können wir am besten etwas verändern? Und wir können ja nicht abstimmen oder sonst etwas und dachten uns, ja, wir können ja eine Demo machen.
Das sagt die 15-jährige Alba Perez, welche zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen für die AKW-Kundgebung verantwortlich ist. Die Idee der Kundgebung haben die Jugendlichen an Parteien und Organisationen herangetragen und erhalten nun etwa auch Unterstützung von der JUSO, den Grünen und Greenpeace. Die Jugendlichen wollen sich vor allem gegen die Erneuerung des AKW Mühleberg wehren.
Was soll das, wenn in Japan so etwas passiert und sie wollen hier noch ein weiteres hinstellen? Und natürlich, wenn es geht, wollen wir auch das, was jetzt schon ist, in Mühleberg abstellen. Das geht aber natürlich nicht von heute auf morgen, das wissen wir. Aber das Beste wäre es, ja. Wir wollen natürlich auch bewirken, dass
viele zu Hause, die jetzt noch für AKW sind und immer denken, ja, Jugendliche, sie interessiert das nicht, dass sie auch merken, ja doch, die interessieren sich dafür und dass es eben auch vielleicht Veränderungen auslöst.
Mit dem Thema Atomkraft haben sich die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren einerseits in der Schule auseinandergesetzt. Als Vorbereitung auf die Kundgebung hätten sie sich auch im Internet schlau gemacht.
Wir haben wirklich überall probiert zu recherchieren und auch zu schauen, was verschiedene Leute dazu sagen und auch was im Internet darüber steht. Also wir haben wirklich stundenlang vor dem PC gestanden und auch geschaut, was alle darüber denken, also auch die, die für ein AKW sind und die, die gegen ein AKW sind.
Im sozialen Netzwerk Facebook rufen die Jugendlichen aus Bethlehem dazu auf, an der Kundgebung teilzunehmen. Viele aus ihrem Kollegenkreis hätten positiv auf die Anti-AKW-Demo reagiert. Die Meinungen über Atomkraft seien im Kollegenkreis aber geteilt. So haben die Organisatorinnen denn auch negative Feedbacks im Internet erhalten. Dafür hat Alba Perez aber eine Erklärung.
Also ich glaube, dass die schlechten Meldungen vor allem deswegen sind, dass die Menschen oder die Jugendlichen denken, ja, das können doch die Erwachsenen machen, also wir müssen uns nicht darum kümmern, wir können doch momentan einfach spielen und andere Sachen denken. Und das ist eben gerade nicht so, weil es ist ja unsere Generation, die dann später darunter leidet. Und darum denke ich, dass wir auch handeln müssen. Und die meisten, die auch denken, ja, wir brauchen ein AKW, Strom, PC, Handys und so, die denken einfach nur an Luxus. Und es ist doch lieber, eine gesunde Welt zu haben, als das ganze Luxus, oder nicht?
Fragt die Schülerin Alba Perez, die zusammen mit ihren Kolleginnen die Anti-AKW-Kundgebung auf dem Bundesplatz organisiert. Die Kundgebung findet heute um 17 Uhr statt. Geplant sind verschiedene Redebeiträge, ein Flashmob und ein Rockkonzert.
95,6. Rabe Info.
Mexiko muss das Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes umsetzen. Das fordert die Menschenrechtsorganisation ACAT mit einer Petition. Das Gericht fordert von Mexiko, die Menschenrechtslage zu verbessern. Doch dazu muss sich auch die Einstellung der Menschen ändern, sagt ACAT. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Der Drogenkrieg in Mexiko sorgt seit Monaten für Schlagzeilen. Tausende Menschen sind diesen Auseinandersetzungen bereits zum Opfer gefallen. Und generell sei die Menschenrechtslage in Mexiko problematisch. Darauf will die Menschenrechtsorganisation ACAT in ihrer aktuellen Karfreitagskampagne aufmerksam machen. Denn in Mexiko sei eine massive Militarisierung festzustellen, erklärt Bettina Riesen, Generalsekretärin von ACAT Schweiz.
Kommt hinzu, dass die Armee, die eben immer präsenter ist, ihre Macht missbraucht bei der Ausübung dieser Aufgaben im eigentlich zivilen Bereich, die ihr anvertraut worden sind. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Menschenrechtsverletzungen, die von Armeeangehörigen begangen werden, von der Militärjustiz behandelt und abgeurteilt werden, also dass keine zivile Justiz sich der Probleme annehmen kann, wenn zum Beispiel zivile Opfer eine Verletzung ihrer Rechte einklagen.
Auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte kritisiert die Situation in Mexiko. Er hat sich mit der Problematik beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, dass in Mexiko sogenannte Untersuchungsverfahren unzureichend geführt werden. Das heißt, Anklagen und Anzeigen von Menschen werden nicht richtig nachgegangen. Aus dem Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes geht hervor, dass Mexiko die Untersuchungsverfahren verbessern und standardisieren muss. Im Urteil des Gerichts sind mehrere Punkte aufgelistet, die Mexiko umsetzen muss, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. So muss Mexiko zum Beispiel das Register inhaftierten Personen besser führen.
Damit kann man vorbeugen, dass willkürlich Menschen verhaftet werden und man dann gar keine Spur davon hat, wo sie festgehalten werden. Dann geht es auch darum, die Betreuung der Opfer zu verbessern. Also der Staat soll seine Verantwortung wahrnehmen bei der psychologischen und medizinischen Betreuung, zum Beispiel von Vergewaltigungsopfern. Weiter soll er auch aufgrund der Fälle, die der Gerichtshof behandelt hat, die Rede- und die Meinungsfreiheit garantieren.
Die Umsetzung des Urteils des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes kommt in Mexiko nur schleppend voran. Denn die Forderungen des Urteils könnten nicht einfach von heute auf morgen umgesetzt werden. Um die Menschenrechtssituation in Mexiko zu verbessern, müsse ein Umdenken passieren, sagt Bettina Riesen.
Es genügt nicht, wenn man von oben her dekretiert und ab jetzt werden die Untersuchungen so und so geführt und dann klappt das. Also das braucht Schulung, das braucht Bewusstseinsbildung, es braucht Sensibilisierung dieser Beamten, damit die auch lernen, wie sie menschenrechtskonform ihre Arbeit ausführen können. Und da haben wir den Eindruck, dass der Staat zu wenig sich bemüht, dieses Bewusstsein wirklich durchdringend zu verändern.
Deshalb hat die ACAT eine Petition lanciert, die von der mexikanischen Regierung fordert, das Urteil des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofs umzusetzen. Die Unterschriftensammlung läuft in der Schweiz und in anderen Ländern, in denen es eine Sektion der Menschenrechtsorganisation ACAT gibt. Nach dem 10. Mai wird die Petition dem mexikanischen Staatspräsidenten übergeben.
95,6. Rabe Info.
Die DEZA, die Schweizerische Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Wir haben am Montag darüber berichtet. Ein weiteres rundes Jubiläum feiert der Bereich, der sich bei der Entwicklung in den ehemaligen kommunistischen Staaten Osteuropas und Zentralasiens engagiert. Die Zusammenarbeit wird 20-jährig. Eine Rückschau und ein Ausblick von Michael Spahr.
1991 durfte sich die offizielle Schweiz zum ersten Mal im ehemaligen Ostblock engagieren. Drei Länder sollten sogenannte Transitionshilfe der Schweiz erhalten, das heisst Weitergabe von Fachwissen und moderner Technologie zur Unterstützung von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen. Polen, Ungarn und die damalige Tschechoslowakei sollte geholfen werden, den Übergang zur Demokratie zu bewerkstelligen. Was diese Hilfe unter anderem konkret beinhaltete, erklärt Hubert Eisele, stellvertretender Direktor der Ostzusammenarbeit der DEZA.
Die Managementausbildung für kleine und mittlere Unternehmen, ein Bereich, der dringend war, zu wenig Kenntnisse gehabt in diesem Bereich. Dann die Ausbildung von Ausbildenden an Universitäten, um die Qualität der Forschung und der Lehre auch zu verbessern. Dabei war auch ein Aufbau eines Arbeitsvermittlungsdienstes, Beschäftigung zu fördern. Dann wichtig, da hat ja die Schweiz auch spezielle Kompetenzen, war Ausbildungszentrum für kommunale Verwaltung, die direkte Unterstützung der kommunalen Verwaltungen, dann praktische Ausbildung von Führungskräften und auch schon erste Bedürfnisabdeckung im Gesundheitswesen.
Jahr für Jahr baute die Schweiz die Ostzusammenarbeit aus. Neue Länder der ehemals kommunistischen Welt kamen hinzu. Gut die Hälfte dieser Staaten gehört heute zur EU. Die Transition wurde also erfolgreich abgeschlossen und wird heute zum Beispiel mit den sogenannten Kohäsionsmilliarden weiter stabilisiert. Das hat die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung beschlossen. Die Ostzusammenarbeit konzentriert sich nun auf ehemalige Sowjetrepubliken und den Westbalkan. Hier sind die Perspektiven sehr unterschiedlich, wie Hubert Eisele vom DEZA ausführt.
Der Westbalkan hat klar eine Perspektive EU. Es geht ein bisschen länger, als man auch schon gedacht hat, aber ich denke, die Chancen eines Beitritts sind durchaus intakt. Also diese Länder werden es einmal schaffen, die Transition wird abgeschlossen werden. Südkaukasus hat positive Signale, auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Ukraine und Moldau steht halt zwischen Russland und der EU. Das ist mit einem ungelösten Konflikt in Transnistrien. Die Entwicklung dort ist relativ schwierig, aus der heutigen Perspektive vorauszusagen. Die Schweiz wird sich in der Moldau sicher weiter engagieren. Sie wird sich auch im Westbalkan noch weiter engagieren, aber mit einer endlichen Perspektive.
Weniger demokratische Perspektiven haben im Moment die Länder der ehemaligen Sowjetunion, die auch heute noch sehr totalitär regiert werden. Die Ostzusammenarbeit der DEZA leistet dort zum Beispiel Hilfe bei der Infrastruktur, hilft mit, die Wassernutzung zu optimieren. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Schweiz so auch mithilft, undemokratische Regierungen an der Macht zu erhalten?
Unsere Unterstützung kommt ja nicht oder nur teilweise den direkten Regierungen zugute. Also in Usbekistan ist unsere Unterstützung nicht auf die Regierung konzentriert. Sie ist auf die Leute direkt konzentriert, die von unseren Projekten profitieren und natürlich auch dort eine gewisse Verbesserung der Lebenssituation dadurch möglich ist. Wir sind beispielsweise in Kirgisistan, aber auch in Tadschikistan im Gesundheitswesen engagiert, also in der Basisgesundheit. Minimale gesundheitliche Dienstleistungen werden so durch unsere Projekte angeboten. Das ist also direkt für die Zielbevölkerung, da kommt das zugute und nicht den Regierungen, die einen nicht sehr guten Ausweis in der guten Regierungsführung haben.
Sagt Hubert Eisele, stellvertretender Leiter der Ostzusammenarbeit der DEZA. Morgen werfen wir im Rabe Infa noch einmal einen Blick nach Osten und gehen der Frage nach, ob Russlands Medien heute freier sind als zu sowjetischen Zeiten vor 20 Jahren.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, 6. April. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allerseits einen wunderbar sonnigen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.